Ja, ich habe es eingangs bereits gesagt, wir feiern heute keinen normalen Gottesdienst, sondern den Compassion-Film-Gottesdienst mit dem Thema grenzenlose Liebe. Compassion ist ja eines der größten Kinderhilfswerke weltweit und heißt übersetzt so viel wie Barmherzigkeit, Erbarmen oder Mitleid. Was Compassion will und um was es in diesem Gottesdienst gehen soll, dazu wird uns Birgit Lotter jetzt eine kurze Einführung geben.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Filmgottesdienst Compassion. Seit 65 Jahren gibt es dieses christliche Kinderhilfswerk, eines der größten überhaupt. Und ich habe euch mal so eine Karte mitgebracht, eine Weltkarte. Und Compassion arbeitet in 25 Ländern. Und diese Länder sind auf dieser Karte hellblau hinterlegt. Da sieht man überall, wo es solche Kinderzentren gibt. Die arbeiten mit Gemeinden und Kirchen vor Ort zusammen. Und insgesamt gibt es 7000 Kinderhilfswerke in diesen 25 verschiedenen Ländern. In diesen Kinderhilfswerken werden über 2 Millionen Kinder täglich betreut, medizinisch, sozial und emotional. Die Kinder bekommen in diesem Kinderhilfswerk eine warme Mahlzeit am Tag. Sie bekommen die Möglichkeit, am Schulunterricht teilzunehmen. Sie werden medizinisch versorgt und haben Schutz, sind dort geschützt vor Gewalt, vor Missbrauch. Sie haben die Möglichkeit, aufgrund von dieser Schulbildung eine Ausbildung zu machen. Und das Allertollste auch, dort wird die beste Botschaft der Welt verkündet. Sie bekommen das Evangelium nahegebracht. Wir hier in der Gemeinde führen zum dritten Mal so einen Filmgottesdienst hier durch. Warum machen wir das? Warum leiern wir das immer wieder an und bringen das ins Gespräch? Erstens, weil uns das Thema Armut interessieren sollte, weil wir wollen, dass wir uns mit Armut mal auseinandersetzen und beschäftigen. Und zweitens, weil es mein Herzenswunsch ist und unser aller Wunsch sein sollte, dass es morgen weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt. In dem Film, den wir jetzt sehen, der dauert 20 Minuten, der Drehort ist Äthiopien. Andreas Malessa, das ist ein Theologe und ein ARD-Journalist, der wird die Predigt halten über den barmherzigen Samariter aus Lukas 10.
Die Landschaft hier oben sieht so ähnlich aus wie Israel. Die Berge heißen Sinai, Tabor, Ölberg. Es gibt einen Flusslauf, der heißt Jordan. Und viele Menschen halten sich für die Nachfahren der Königin von Saba. Die hat doch den biblischen König Salomo in Jerusalem besucht. Und dann heißt es in der Bibel, er erfüllte ihr jeden Wunsch. Und vielleicht wünschte sie sich ja einen Thronfolger. So kamen wir zustande, sagen hier die Leute. Ich bin aber in Äthiopien, Ostafrika. Landschaftlich wunderschön. Das Land ist dreimal so groß wie Deutschland, hat rund 100 Millionen Einwohner, 40% davon sind unter 25 Jahre jung. Es ist aber eines der ärmsten Länder der Welt. Warum? Weil Äthiopien bis 1991 eine kommunistische Diktatur war, mit der üblichen Mangel- und Misswirtschaft, weil die Klimaerwärmung Dürrekatastrophen verursacht und viele Ernten verbrennen und weil unterernährte Kinder nun mal nicht zur Schule gehen, sondern auf dem Land als Ziegenhirten oder in der Stadt als Schuhputzer oder Straßenbettler überleben müssen. Geht mich das was an, sobald ich wieder in meinem schönen reichen Deutschland bin? Geht Sie das was an? Naja, achten Sie bei Ihrer nächsten Wäsche doch mal auf die kleinen Zettel in den T-Shirts und Jeans. Wenn da drauf steht Made in Ethiopia, dann hat das eine Näherin von hier für 15 Cent Stundenlohn hergestellt. Das sind 1,23 Euro pro Arbeitstag oder rund 30 Euro Monatseinkommen. Das ist besser als hungern, sagen die Frauen. Und natürlich ist Äthiopien stolz darauf, ein industrielles Schwellenland zu sein. Aber so richtig wohl fühle ich mich da in Billigklamotten nicht mehr. Sie? Von 3 Menschen, denen unwohl wurde, als sie einen Hilfsbedürftigen sahen, erzählt Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Vers 25. Und die Geschichte möchte ich Ihnen nacherzählen. Es gibt Fragen, deren Beantwortung endet immer zum Nachteil des Befragten. Zum Beispiel, Herr Malessa, haben Sie inzwischen aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Antworte ich mit Ja, ist es furchtbar. Antworte ich mit Nein, ist es noch schlimmer. Genauso fragt ein Pharisäer Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 10, ab Vers 25. Er sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Eine Fangfrage, denn antwortet Jesus etwas innerhalb des mosaischen Gesetzes, was sowieso in den Geboten steht, dann ist er nichts Besonderes und der ganze Hype um ihn, die Begeisterung seiner Jünger und die Massenbewegung, die er ausgelöst hat, sind religiöser Firlefanz. Antwortet er etwas außerhalb des mosaischen Gesetzes, empfiehlt er was, was nicht in den Geboten steht, dann haben wir ihn als Ketzer überführt und er ist straffällig. Also ich hätte gesagt, wissen Sie was, kommen Sie wieder, wenn Sie eine richtige Frage haben, für intrigante Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung. Jesus aber stellt eine Gegenfrage und sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Es ist übrigens gute rabbinische Tradition, mit Gegenfragen zu antworten, sagt der evangelische Pfarrer zum jüdischen Rabbi. Warum antwortet ihr immer mit Gegenfragen? Sagt er, warum nicht? Und zack, brav wie ein Schuljunge, sagt der Pharisäer auf, was er auswendig weiß. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus nickt, richtig, dann tu's doch. Autsch, ich glaube, das hat gesessen. Das Problem des Fragenden ist doch nicht, dass er nicht weiß, wie man in den Himmel und in den auf Erden kommt, sondern dass er nicht tut, was er längst weiß. Genau wie wir, oder? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat Jesus am Kreuz gebetet. Herr, vergib uns, denn wir tun nicht, was wir wissen, müssten wir eigentlich beten. Meine Güte, ich stehe hier 2.500 Meter hoch in Äthiopien im Gebirge bei den wunderbaren Höhlenkathedralen, die die Leute hier aus dem Fels gegraben haben vor 850 Jahren. Und ich weiß natürlich, Äthiopien ist eins der ärmsten Länder der Erde, 50% Analphabeten, hohe Arbeitslosenquote, HIV-Infizierte. Und ich weiß auch, dass die nicht alle von Kaffee- oder Schnittblumenexport leben können und dass sie deswegen bereitwillig in indische und chinesische Textilfabriken strömen, um wenigstens dort einen Niedriglohnjob zu ergattern. Aber kann ich was dafür? Geht mich das was an? Er aber wollte sich rechtfertigen. Hä? Haben Sie einen Vorwurf gehört? Ich nicht. Jesus hat ihm keinen gemacht, aber er selber, innerlich. Denn jetzt braucht er was, um sich zu entlasten. Jetzt möchte er bitte etwas mehr Tiefenschärfe, etwas mehr Differenzierungen. Das ist doch ein komplexes Problem. Und dann fängt er an und sagt, ja, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Und der Pharisäer dachte vielleicht, wie wäre es mit Nächste sind nur die Mitglieder des Volkes Gottes, keine Heiden. Und manche von uns denken, der Nächste, das sind Christen, keine Muslime. Oder nur christliche Flüchtlinge, keine muslimischen. Oder noch schlimmer, nur Deutsche, keine Ausländer. Und da, wo die Ausreden anfangen, da fängt Jesus mit seiner berühmten Geschichte vom barmherzigen Samariter an. Und sagt, es war ein Mensch, der ging. Und wir rufen schon dazwischen, ein Mensch, was für ein Mensch? Weiß oder dunkelhäutig? Facharbeiter oder Ungelernter? Ein gesunder junger Kerl oder kranke alte Frau? Jesus erzählt weiter, der ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Und die Umstehenden damals und der Pharisäer, die haben gesagt, ja, der Idiot ist selber schuld, man geht nicht alleine von Jerusalem nach Jericho. Viel zu gefährlich, nur in Gruppen. Selber schuld.
sagen bei uns möglicherweise Leute, wenn Äthiopien seine mickrigen Steuereinnahmen nicht in Infrastruktur und Schulen und Kliniken und Armenfürsorge und Brunnenbau investiert, sondern so viel für den Militärhaushalt ausgibt. Aber kann ich denn was dafür, dass die so unappetitliche Nachbarn haben? Im Süden Somalia, da herrschen die Islamisten, im Westen Sudan, da herrscht Bürgerkrieg, im Norden Eritrea, eine Horrordiktatur wie das Nordkorea Afrikas. Jesus hält sich nicht mit diesen grundsätzlichen Fragen auf, warum es überhaupt Räuber zwischen Jerusalem und Jericho gibt. Er erzählt weiter, ein Priester kam des Wegs, sah ihn und jetzt halten die Umstehenden die Luft an und denken, der wird sich doch hoffentlich nicht durch die Berührung mit einem blutenden Verletzten verunreinigen. Dann kann er am nächsten Sabbat nämlich nicht mehr rituell rein den Gottesdienst zelebrieren. Wofür habe ich teure Opfertiere gekauft und gespendet? Und ging vorüber. Erleichtertes Aufatmen bei den Umstehenden. Desgleichen auch ein Levit sah ihn, wir würden heute sagen ein Gottesdiensthelfer, ein Diakon, und ging vorüber. Mildes Einverständnis von uns heute. Als Angestellter sage ich mir, wenn der Chef nichts macht, mache ich auch nichts. Wer bin ich, dass ich das Verhalten meines Vorgesetzten korrigieren könnte? Es begab sich aber, dass ein Samarit dieses Weges kam, heißt es dann beim Lukas-Evangelium. Und bei Samariter, da dachten die Umstehenden, oh nee, die leben hier zwar, aber anders, die glauben was anderes, die mögen wir nicht, die sind schwer integrierbare Typen. Sah ihn und es jammerte ihn. Also wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, es drehte ihm den Magen um. Es ging ihm an die Nieren, es ging ihm unter die Haut, es ging ihm ans Herz. Und darum geht es. Um die von Gott gebotene Nächstenliebe zu praktizieren, sagt Jesus, musst du nicht bibelkundig sein wie ein Pharisäer, nicht pflichtbewusst wie ein Priester oder dienstbeflissen wie ein Levit. Du musst nur berührbar sein, sensibel, empathisch, ohne Hornhaut auf der Seele. Folge doch deiner Herzenswärme. Wenn Kinder was suchen sollen und wir leiten sie per Zuruf, dann sagen wir wärmer, wärmer, wärmer. Folge doch diesem Herzensimpuls. Hast du doch, oder? Du bist doch auch ein Mensch. Ja, sagen wir jetzt, aber ich kann nun mal nicht 7 Milliarden niedergeschlagene Menschen auf dieser Erde retten oder sie mitleidenschaftlich lieben. Ich habe keine Zeit, keine Kraft, kein Geld. Ich habe halt meine Grenzen. Ja, sagt Jesus, klar, du schon. Ich nicht. Deswegen erzählt er ja die Geschichte von der grenzenlosen Liebe Gottes, die die Grenzen der Religion und der Kultur und der sozialen Schichten überwindet. Wie berührbar, wie empathisch Jesus selber ist, erzählt Lukas übrigens 3 Kapitel später, in Lukas 13, Vers 34, da weint Jesus und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Fittiche sammelt. Nennen Sie mir eine Religion auf der Welt, in der sich der Schöpfer des Universums, der Herr der Geschichte, der Weltenrichter aller Menschenleben mit einer Glucke, mit einer Glucke vergleicht. Und diesen barmherzigen, schützenden Gott, den anbeten die Äthiopier mit einer Ehrfurcht, die mich beeindruckt. Hier an diesen Höhlenkathedralen von Lalibela in den Bergen, da verehren die Gott, 50% der Äthiopier sind koptisch-orthodox auf eine Weise, die mich berührt. Was die glauben, befremdet mich. Also hier zum Beispiel sei irgendwo die Bundeslade mit den 10 Geboten des Moses versteckt. Woran die sich halten, das teile ich nicht. Männliche Babys werden beschnitten, Schweinefleisch ist verpönt, der Sabbat wird gehalten. Aber wie sie die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes feiern, das berührt mich schon. Gut, die 10% Protestanten hier in Äthiopien, darunter auch viele Evangelikale oder Pfingstler und Freikirchler, die sind mir vertrauter, das wäre mir näher. Aber kommt es darauf an? Vielleicht kommt es darauf an, dass wir nicht über die Armen sprechen, sondern mit ihnen. Mir jedenfalls ging es so, dass man dann, wenn man Namen und Herkunftsfamilie und Geschichte und Hoffnungen und Sorgen der Menschen kennenlernt, sehr, sehr berührt wird. Vielleicht geht es ihnen auch so. Bei einer jungen Äthiopierin und ihrem Bruder. Dazu müssten wir aber erst mal 10 Jahre zurückspringen.
Mein Name ist Selam Avid und ich bin 18 Jahre alt. Ich lebe mit meinem jüngeren Bruder in Addis Abeba. Ich bin Patenkind von Compassion. Vor 10 Jahren wurde ich ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. Meine Familie war eine der ärmsten hier im Viertel. Und als wir klein waren, hatte meine Mutter oft kein Essen für uns. Wir mussten kämpfen, um durchzukommen. Deswegen hat uns die Gemeinde als Patenkinder aufgenommen. Eigentlich sollte ich jetzt mit der Schule fertig sein, aber ich bin immer noch in der 8. Klasse. Der Grund ist, dass mein Vater 2001 starb. 2002 wurde meine Mutter dann sehr krank und ist für 2 Monate im Bett geblieben. Ich hörte auf, zur Schule zu gehen und kümmerte mich stattdessen zu Hause um sie. Wir haben alles getan, was uns möglich war, um sie zu pflegen. Doch schließlich starb auch sie. Als meine Mutter starb, war ich 11. Mein Bruder war 9. Seit dieser Zeit leben wir allein. Ohne Eltern, ohne Menschen, die nach uns geschaut haben. Es ist nun 7 Jahre her, seit wir begannen, alleine zu leben.
Als ihre Mutter krank wurde, besuchte ich Samstag Selam Avids Familie zu Hause. Selam Avid war sehr klein. Sie musste sich auf einen Stuhl stellen, um für ihre Mutter zu kochen. Als ihre Mutter starb, blieb Selam Avid allein zurück, um sich um ihren Bruder zu kümmern.
Meine Mutter war alles für uns. Sie war Mutter, Schwester, Freundin, alles. Sie war Halt in allem. Ich habe sie sehr geliebt. Auch mein Bruder hatte eine gute Beziehung zu ihr. Als sie im Sterben lag, verbrachte er die meiste Zeit bei ihr. Er war tief verstört durch ihren Tod. Heute tue ich alles, um mich um ihn zu kümmern und ihn zu versorgen. Seit unsere Eltern starben, ist das Leben sehr schwer. Mein Bruder und ich gehen beide zur Schule. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, bereite ich das Essen für uns vor. Ich mache sauber und ich mache das Bett. Wir haben kein Leitungswasser, also trage ich Wasser in einem Eimer hierher. Es ist schwer und es tut auch meinem Nacken weh. Ich gehe nachts sehr spät schlafen, ich bin immer müde. Wegen dieser Aufgaben kämpfe ich damit, meine Schulaufgaben zu machen. Das Gute ist, dass die Mitarbeiter des Kinderzentrums nach uns schauen. Wegen Compassion können wir zur Schule gehen und bekommen Essen vom Kinderzentrum. Wenn wir krank werden, sorgen sie dafür, dass wir behandelt werden. Und die Mitarbeiter im Kinderzentrum zeigen uns viel Liebe und Zuneigung. Sie sorgen auch dafür, dass wir zu Hause sicher sind. All das verändert unser Leben sehr.
Ich habe großes Mitgefühl für diese Kinder, weil sie keine Verwandten haben. Also versuche ich, nach ihnen zu sehen. Manchmal bete ich mit ihnen zu Hause. Ich bin überzeugt, dass Selam Avid ohne das Kinderzentrum jetzt ein Straßenkind wäre. Sie wäre Prostitution und Gewalt ausgesetzt. In all ihrer Not habe ich sie ermutigt, Gott zu vertrauen und nicht zu verzweifeln. Vor 3 Jahren hat Selam Avid Jesus als ihren Erlöser angenommen. Für sie war das etwas Großes.
Die Gemeinde hat auch sehr zu meinem geistlichen Leben beigetragen. Durch Sonntagsschule und Bibelunterricht. Die Dinge haben mein Verhalten geprägt. Ich mag es, Gott anzubeten. Ich habe angefangen, den Lobpreis in meiner Gemeinde zu leiten.
Zehn Jahre später, hallo Selam Avid, Tena Ilstigen oder so ähnlich heißt Hallo, hat man mir gesagt. Spreche ich das richtig aus?
Tena Yistilin. Ist amharisch und heißt Hallo.
Yes, hallo. Tena Yistilin.
Was machst du inzwischen? Was bist du vom Beruf? Wie sieht dein Alltag aus?
Ich arbeite für eine große Organisation namens Bright Future. Dort habe ich 2 Projekte unter mir. Von Beruf arbeite ich als Buchhalterin.
Und was an diesem Beruf macht dir am meisten Spaß?
Ich mag meinen Beruf, weil er mit Kindern zu tun hat, wie ich eins war. Wir ziehen sie so auf, wie ich früher aufgezogen wurde. Dass ich immer von Kindern umgeben bin, ist das, was ich am meisten mag.
Du hast deinen Bruder, Nahu, erwähnt, wohnt ihr noch zusammen und was machst du?
Ja, wir leben immer noch beide zusammen. Tagsüber studiere ich Bauingenieurwesen im 5. Jahr und abends gehe ich an eine andere Universität, um im 4. Jahr Management in Abendkursen zu studieren. In diesem Jahr mache ich meinen Abschluss. Mein Plan für die Zukunft ist es, meinem Land als Bauingenieur zu dienen. Darum studiere ich dieses Fach. In meiner Gemeinde singe ich im Chor mit und gehöre zu einer Gebetsgruppe. Und an meiner Universität leite ich eine christliche Studentengruppe, zu der 500 Studenten gehören.
Was war nochmal die Ausgangsfrage, warum Jesus überhaupt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt? Es war die Frage des Pharisäers, was muss ich tun, um ein Leben von der Qualität ewig zu bekommen? Also um vor und nach dem Tod in jener Sphäre leben zu können und zu dürfen, in der Gottes Willen und Wesen bereits Wirklichkeit sind. Fachbegriff Reich Gottes oder salopp ausgedrückt, wo bitte geht's zum Himmel? Und hätte Jesus jetzt gesagt, also dann werde ein barmherziger Samariter oder bemühe dich, eine halbe Mutter Teresa zu werden, dann wäre das ein simpler moralischer Appell. Endet die Geschichte so? Nein, Jesus stellt ihm noch eine Frage und sagt, wer glaubst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber fiel? Also, wenn du in der Gosse liegst, von wem würdest du dir helfen lassen? Und da muss der Pharisäer sagen, ja, wenn es spitz auf Knopf steht und um Leben und Tod geht, würde ich mir von jedem helfen lassen, selbst vom Allerverachtetsten. Und er ist bibelkundig genug, um zu wissen, dass die Propheten des Alten Testaments Jesus, den Messias, bereits als den Allerverachtetsten angekündigt haben. Was also muss er tun? Er muss sich von Jesus retten lassen. Er muss Jesus anerkennen. Er sollte Jesus vertrauen. Das empfehle ich Ihnen auch. Und danach sagt Jesus, und dann geh hin und sei so barmherzig wie der Samariter. Aber das wissen Sie ja schon.
Ich habe mir zwei Gedanken gemacht zu diesem Film, den wir gerade gesehen haben. Gottes grenzenlose Liebe. Und ich habe gedacht, am Anfang, wie ich diesen Titel gelesen habe, grenzenlose Liebe, habe ich gedacht, wer hat eigentlich grenzenlose Liebe? Und wenn ich mich selber angeschaut habe oder die Menschen um mich herum, dann habe ich eigentlich gedacht, eigentlich lieben wir doch eigentlich nur die Menschen, die uns auch lieben. Und ich liebe doch eigentlich oft nur die Menschen, die auch liebenswürdig sind. Und oft ist meine Liebe doch auch abhängig vom Verhalten des anderen Menschen. Und meine Liebe kommt doch oft auch so an Grenzen, da wo Menschen wirklich unsympathisch sind, wo sie ungepflegt sind, vielleicht krank und ansteckend, wo sie nicht liebenswürdig sind, wo sie vielleicht straffällig sind, wo sie ganz andere Überzeugungen haben wie ich. Meine Liebe ist oft begrenzt. Und von grenzenloser Liebe, das ist der große Unterschied. Ich denke, göttliche Liebe, die ist komplett anders. Die ist rein, die ist selbstlos, die ist vollkommen und perfekt und die ist grenzenlos, weil sie gilt jedem Menschen. Und ja, in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Menschen oder die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Die ganze Welt, alle Menschen, grenzenlos, Und das ist nicht nur so ein schönes Gefühl, so diese Liebe. Und das ist auch nicht nur einfach so ein Wort in der Bibel, was da steht, sondern diese Liebe hat zur Tat geführt. Da sind Folgen draus gewesen. Gott hat Taten folgen lassen, indem er seinen Sohn gesandt hat, der am Kreuz für uns alle gestorben ist. Was nützt eine Liebe, die nur schöne Worte spricht, aber wo keine Taten folgen? Liebe in Aktion war das. Und der zweite Gedanke in diesem Film, geht es um Kinder. Wir hatten letzten Sonntag eine Kindersegnung, weil Kinder ein Geschenk Gottes sind und weil sie uns wichtig sind. Und Kinder, ich mag Kinder, besonders kleine Kinder sind echt total süß. Sie sind niedlich und putzig, sie sind ideenreich und fantasievoll, sie sind aufgeschlossen und kreativ. Wenn sie ein bisschen älter werden, sind sie vielleicht manchmal frech und aufmüpfig. Aber es sind Kinder. Und Kinder sind unsere Zukunft. Und sie sind ein Geschenk Gottes, einmalig, einzigartig, wertvoll. Aber Kinder sind auch das Verletzlichste, was es auf der Welt gibt. Und das fängt schon im Mutterleib an. In Deutschland 300.000 Abtreibungen im Jahr. Verletzlich. 2 Millionen Kinder sterben in den ersten Wochen ihres Lebens. Und Frank hat vor kurzem ja mal über Wasser und über die Quelle gepredigt. Und der kann heute leider nicht hier sein. Aber er hat gesagt, nimm dieses dreckige Wasser mit. Völlig verdreckt ist das. Wer würde das von uns trinken? Und die Kinder dort haben keinen Zugang zu frischem Wasser. Die würden sowas trinken, weil sie nichts anderes haben. Ich selbst habe 2 Kinder. Und wenn ich das von diesen beiden Geschwistern dort, von diesem Geschwisterpärchen sehe und höre, dann berührt mich das zutiefst, wenn ich dort sehe, wie Kinder kein Zuhause haben, keine Eltern haben, niemand, der sich um sie kümmert, der sie liebevoll in den Arm nimmt, der für sie sorgt, der für sie kocht, der ihnen eine Chance gibt auf Schulbildung, auf Ausbildung, der ihre Gaben erkennt und der sie fördert, der sie medizinisch versorgt, wenn sie krank sind, mit ihnen zum Arzt geht, so wie wir das tun. Das berührt mich zutiefst, wenn ich das sehe, wie Menschen Hunger leiden und alleine sind. Und es gibt 385 Millionen Kinder in extremer Armut auf der ganzen Welt. Und täglich sterben 16.000 Kinder an den Folgen dieser Armut. Ich habe diese Woche so ein Kärtchen gefunden auf meinem Schreibtisch mit so einem Spruch drauf. Und da stand drauf, keiner von uns kann allen Menschen helfen. Aber jeder von uns kann einem Menschen helfen. Wir haben seit vielen Jahren ein Patenkind in Kenia. Eine Kinderpatenschaft kostet 30 Euro monatlich und da können wir helfen, damit es morgen weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt. Und durch dieses Kärtchen habe ich eigentlich gedacht, wir sind so reich beschenkt. Ich kann nicht nur einem Kind helfen, weil ich habe Arbeit, mein Mann hat Arbeit, mein Sohn hat Arbeit. Vielleicht können wir nicht nur einem Menschen helfen, sondern mehreren, damit es morgen weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt und Kinder eine Zukunft und eine Hoffnung haben, so wie die 2. die ihrem Land jetzt dienen, ihrer Gemeinde dienen und Menschen ja, von Jesus erzählen. In der Bibel gibt es eine Geschichte noch, eine Begebenheit, wo Jesus den Petrus fragt. Er fragt ihn dreimal: Liebst du mich? Und ich denke, Gott wird uns im Himmel mal nicht fragen: Birgit, was hast du alles geleistet in deinem Leben? Und er wird auch nicht fragen: Was konntest du dir alles in deinem Leben finanziell leisten? Und ich denke, er wird mich auch mal nicht fragen: Was hast du alles für Fehler und für Versagen, was hast du alles falsch gemacht in deinem Leben? Aber ich denke, Gott wird mich fragen nach der Liebe zu ihm und auch zu den Menschen. Und vielleicht bedeutet das heute für dich, grenzenlos zu lieben, so eine Kinderpatenschaft zu übernehmen, in einem fremden Land ein fremdes Kind zu unterstützen. Ich habe draußen im Foyer Broschüren ausgelegt, Infomaterial und Kinder, die darauf warten, dass ein Pate sie unterstützt. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt bis zum 4. Oktober. Danach werden diese Kinder wieder freigeschaltet und es werden Paten, also andere Paten dann, wenn sich hier niemand findet, für die gesucht. Verändere das Leben eines Kindes im Namen Jesu und du beginnst, die Welt zu verändern. Gott segne euch. Amen.
Jesus, ich habe nicht viel für dich, so haben wir eben gesungen. Und ich habe mir gedacht, angesichts der vielfältigen Not überall auf dieser Welt, dann könnte man schon zu dem Ergebnis kommen: Was kann ich, was können wir da schon großartig tun und helfen? Unser ganzes Bemühen zu helfen ist ja allenfalls der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat eigentlich gar keinen großen Wert oder Sinn. In der Bibel steht eine Begebenheit, dass Jesus einmal dabei zugeschaut hat, wie die Menschen damals Geld eingelegt haben in den dafür vorgesehenen Opferkasten. Das offensichtlich scheinbar für jeden zu sehen. Er sieht, wie viele Reiche auch wirklich viel einlegen. Und er sieht auch eine arme Witwe, die ganz, ganz wenig einlegt. Und er sagt zu seinen Jüngern: Diese Witwe, die hat mehr eingelegt als alle anderen zusammen. Warum? All die Reichen hatten nur von ihrem Überfluss etwas abgegeben, aber die arme Witwe hat alles gegeben, was sie hatte. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Das soll ja jetzt nicht heißen, dass Gott will, dass wir plötzlich alle arm werden wie eine Kirchenmaus. Das wäre für unsere Spendeneinnahmen auch ganz schwierig. Aber der Wert einer Gabe, der besteht bei Gott offensichtlich nicht in erster Linie in der Höhe, dem materiellen Wert der Gabe, sondern in unserer Herzenshaltung und in unserer Bereitschaft, das zu geben, was wir können, dort zu helfen, wie es uns möglich ist. Und dabei muss auch keiner ein schlechtes Gewissen haben, wenn er nicht so viel geben kann, wie vielleicht ein anderer, der einfach mehr hat. Jesus hat gerade das Geringe dieser Witwe ausdrücklich hervorgehoben und gelobt. Wir wollen auch gemeinsam beten zum Schluss. Herr Jesus, es gibt so viel Not in dieser Welt und so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und auch wenn wir vielleicht denken, dass es nicht viel ist, was wir tun können, so schenk uns doch ein barmherziges und ein hilfsbereites Herz. Mach du uns zu Menschen, die nicht nur fromme Worte haben, sondern die wirklich helfen wollen und das auch tun, bei denen Taten der Liebe sichtbar werden. Schenk du uns offene Augen und Herzen für die Nöte um uns herum und gebrauche du uns nach deinem Willen. Herr, und so wollen wir mit dir in die neue Woche gehen, bitten dich jetzt um deine Führung und um deinen Segen. Amen. Ich möchte uns verabschieden mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, der Vers 7. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl oder gar aus Zwang, so wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Eine gesegnete Woche, Gott befohlen. Auf Wiedersehen.